Ja, willkommen, liebe Zuschauer da draußen. Wir haben eine, ja, ich würde mal sagen, Sonderausgabe des Schachtalk. Ich bin selber genauso gespannt wie ihr wahrscheinlich, weil ich nicht genau weiß, was mich erwartet. Der Yannick hat mich kontaktiert und mir interessante Sachen erzählt, die er macht im Bereich Schach. Und Yannick, vielleicht magst du dich mal vorstellen und so ein bisschen erzählen, weshalb du mich kontaktiert hast.
Ja, danke Michael, schön hier zu sein. Der Kontakt kam zustande auf eine Empfehlung hin, und zwar, ich schreibe aktuell meine Doktorarbeit in der Schnittstelle Psychologie und Schach. Und da ergab es sich, dass ich mit der Ingrid Lauterbach gesprochen habe. Und die hat gemeint, ja, melde dich doch bei Michael. Das könnte auch ein Thema sein, was die ganz interessant finden. Und daraufhin habe ich mich gemeldet und dann haben wir das Gespräch ausgemacht.
Okay, und die Ingrid Lauterbach kennst du persönlich oder war das einfach nur, weil sie die Präsidentin des Deutschen Schachbundes ist?
Eher in ihrer Funktion, also ich kenne sie nicht persönlich. Durch die Doktorarbeit habe ich jetzt verschiedene Interviews geführt, unter anderem mit dem Deutschen Schachbund, teilweise auch mit Kaderspielern, mit Vertretern vom Schweizer Schachbund beispielsweise, und weiteren namhaften Personen, die ich jetzt aber nicht alle namentlich nennen mag. Und so ergab sich, ja, und sie hat mich die empfohlen und da habe ich mich gemeldet, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es noch weitere Personen, die es spannend finden.
Ja, du selber bist dann vermutlich auch Vereinsschachspieler, ne?
Ich würde sagen, ich war einmal als kleines Kind, habe ich, also mit 8 Jahren, habe ich bei Jugend Opens mitgemacht. Also da war ich sehr involviert, auch bei verschiedenen Turnieren und bei Vereinsspieltagen, dann war ich dabei. Dann längere Zeit nicht. Es kamen verschiedene Hobbys dazu, wie das teilweise so ist. Und dann habe ich mich wieder stärker damit beschäftigt, als ich mein Psychologiestudium gestartet habe. Und zwar habe ich da im Bachelor, Studium schon meine Bachelorarbeit im Schach geschrieben. Damals ging es noch darum, ob sich Spieler, Spielerinnen ablenken lassen und in Abhängigkeit von der Spielstärke. Also gibt es da Unterschiede in der Spielstärke, wie stark sich Spieler ablenken lassen und welchen Einfluss das auf die Spielstärke hat. Und so hat die ganze Reise angefangen und mündet jetzt quasi in der Promotion, in der ich jetzt noch weitaus mehr berücksichtige.
Okay, kleine Bitte zwischendurch, wenn du deinen Kopf nach rechts drehst, hört man dich immer ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, ob das Mikro irgendwie schräg steht oder sowas.
Ja, okay.
Also Kopf nur nach links drehen oder das Mikro anders, das ist gerade
Alles klar.
prima. Okay, was kam denn raus bei deiner Bachelorarbeit? Also ich vermute mal, starke Spieler sind besser darin, Ablenkung auszublenden, oder?
So kann man es gut zusammenfassen, ja. Also je höher die Spielstärke, desto weniger haben die Personen sich ablenken lassen. Das wurde getestet mit Schachaufgaben, die habe ich damals von einem Trainer bekommen. Und alle haben Matt in 3, Matt in 2 beispielsweise lösen dürfen. Und da ergab sich, dass die Spieler mit einer geringeren Spielstärke dann auch länger gebraucht haben. Und es gab dann auch eine Kontrollgruppe, also Personen, die abgelenkt wurden und Personen, die nicht abgelenkt wurden. Und so hat man das dann getestet. Und es wurde gezeigt, dass Spieler, die eine höhere Spielstärke haben, sich weniger ablenken lassen und die Schachaufgaben nahezu in der gleichen Zeit lösen. Und bei Spielern mit einer geringeren Spielstärke war es dann so, dass die Kontrollgruppe sehr viel länger gebraucht hat als die Personen, die nicht abgelenkt wurden.
Okay, jetzt wollen wir nicht über die alte Arbeit sprechen, aber wie habt ihr die denn abgelenkt, so mit
Ja, ich habe mich an eine Turniersituation erinnert, als ich klein war. Und da war es häufig so, dass man an einem langen Tisch saß mit mehreren Spielenden nebendran. Und man hat zufällig auch teilweise, weil man gewartet hat, auf andere Bretter geschaut und sich dann ablenken lassen, weil man sich auch in die
Okay.
Situation reingedacht hat. Zumindest ging es mir so zu der Zeit. Und ich habe dann in der Mitte das Schachbild präsentiert. Das war eine Online-Studie. Und nebendran liefen quasi Schachpartien durch. Was dazu führen kann, dass man darauf schaut, sich
Ja.
ablenken lässt währenddessen. Und
Ah,
so hat
okay.
die Ablenkung stattgefunden.
Ah, okay. Ja, interessant. Aber jetzt schreibst du eine Doktorarbeit, hast du gesagt, ne? Und
Genau.
hast da auch einen Doktorvater gefunden, der gesagt hat, Schach, ja, das interessiert mich. Spielt er auch Schach oder sieht er
Also
das
ich
von
würde
der
eher sagen,
rein Seite?
ihn interessiert Sport im weiteren Sinne. Er ist eher aus der Sportpsychologie oder Sportmanagement im weiteren Sinne. Und er hat mich auch gebeten, also wenn du genügend Experten, Expertinnen kennst im Schach, in der Schachcommunity, dann können wir das zusammen machen. Und dadurch, dass ich noch gute Ansprechpartner hatte von meiner Bachelorarbeit, und die Schachcommunity wirklich auch sehr, sehr dankbar ist, muss man wirklich auch dazu sagen. Also Studien werden sehr dankbar geteilt, sehr weit geteilt. Da bin ich auch verschiedenen Einzelpersonen sehr, sehr dankbar, dass da immer eine hohe Stichprobe zustande kommt und Personen sich für Interviews finden lassen, die wirklich auch viel anderes Zeug um die Ohren haben. Und dementsprechend war das ein sehr dankbarer Kontext. Und ich glaube auch eine Win-Win-Situation. Also zum einen hatte ich das Gefühl, die Schach-Community freut sich, wenn es denn jemand gibt, der da forscht und mehr versucht, so die blinden Flecken noch ins Tageslicht zu rücken. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich da so ein bisschen was dazu beitragen kann und natürlich eine Doktorarbeit schreiben kann, die mir Spaß macht und das Thema, was mich auch interessiert.
Ja, klar, als Schachspieler würde ich auch da gerne drüber schreiben. Was ist denn das genaue Thema jetzt der Doktorarbeit?
Also im weitesten Sinne geht es um psychologische Einflussfaktoren im Schach. Und ich habe mich auch gefragt, es gibt andere Sportarten, da ist die Sportpsychologie präsenter als im Schach. Und ich habe mich auch gefragt, lässt sich denn das übertragen, was man beispielsweise im Fußball oder im Tennis oder in anderen Sportarten macht? Ich meine, man bekommt zunehmend mehr mit, dass Sportpsychologen mit auf WMs gehen oder Einzelspieler begleiten, aber im Schachkontext nur sehr gering, obwohl es eigentlich der Sport ist, der ein Denksport ist, also bei
Ja,
dem
ich glaube,
vielleicht die
Gukesch hat
Physis gar
zum
nicht so.
ersten Mal einen
Genau,
Psychologen
genau.
mitgenommen bei seiner WM, ne, die er gewonnen hat.
Genau. Und ich fand es das paradox, dass ein Denksportart da so ein bisschen hinterherhinkt im Vergleich zu physischen Sportarten. Also, und ich habe mich gefragt, welche Aspekte lassen sich denn übertragen auf den Denksportart, also im speziellen Schach. Natürlich wäre das ähnlich vielleicht zu E-Sports, was ja zunehmend mehr kommt, aber dadurch, dass ich Schachvorerfahrung mehr habe, habe ich mich jetzt für Schach entschieden. Und ich habe dann, also mein ganzer Theorieteil dreht sich eigentlich darum, welche Dinge gibt es denn schon, welche Belege gibt es in anderen Studien zu anderen Sportarten schon und wie gut lassen die sich übertragen auf den Schachsport? Da gab es jetzt schon eigene, ich sag mal, Prä-Studie, also eine Studie, die quasi vor der Doktorarbeit stattgefunden hat, um die Wirksamkeit und Übertragbarkeit zu validieren. Und da habe ich dann auch verschiedene Experten befragt und die haben auch gemeint, zum Großteil ist es übertragbar. Anfangs habe ich auch noch verschiedene Kontexte mit reingenommen, weil online durchaus anders ist als in Präsenz. Also der Online-Kontext, da sind zum Beispiel keine sozialen oder keine so großen sozialen Faktoren relevant. Wohingegen im Präsenzschach sitzt man der Person gegenüber. Es gibt vielleicht Mannschaftskollegen, die können unterstützend wirken, können aber auch Druck auslösen. Es können vielleicht
Wenn man
Zuschauer
da
außen
so
rum
Zuschauer
sein.
neben sich hat, ne,
Genau.
diese Kiebitze, die da drauf gucken auf die Partie.
Genau. Manche, ich habe auch in Interviews gehört, sobald eine Person hinter mir steht, kann ich nicht mehr so gut spielen.
Ja.
Und das sind alles psychologische Einflussfaktoren, die wir, glaube ich, noch gar nicht so auf dem Schirm haben und das Spiel und die Spielstärke, glaube ich, stärker beeinflussen, als wir ursprünglich gedacht haben.
Und deine These ist dann vermutlich mal, dass man mit Mentaltraining ein besserer Schachspieler werden kann?
Im weitesten Sinne ja. Also es gibt verschiedene Faktoren, würde ich mal sagen, also die im Schach relevant sind. Und die sind wahrscheinlich auch in jedem Sport unterschiedlich. Im Schach ist beispielsweise Konzentrationsfähigkeit ein wichtiger Faktor oder Emotionskontrolle beispielsweise. Zeitdruck, also der Umgang mit Zeitdruck, ist ein wichtiger Faktor, weil je nachdem, welche Zeitvorgabe man spielt, kann es durchaus zu Stress führen. Also ich habe beispielsweise auch ein Interview geführt und die Person hat geschildert, dass sobald sie 5 Minuten nur noch auf der Uhr hat, ist es für sie ein völliger Panikmoment und sie kann eigentlich nicht mehr rechnen und die Partie ist nahezu verloren. Und so gibt es viele Schilderungen. Also ich habe sowohl viele Gespräche und Interviews geführt, auch mit Großmeistern teilweise geredet. Ich glaube, alle können sehr, sehr gut rechnen. Und ich habe auch viele Interviews inzwischen geschaut. Und teilweise, wenn man darauf achtet, kann man schon hören, dass es mentale Aussetzer, also von solchen Worten ist zunehmend, finde ich, die Rede. Und die Idee der Doktorarbeit ist, es gibt verschiedene Phasen. Es gibt beispielsweise vor der Partie, also es gibt sehr viele regulierende Dinge, die sehr gute Schachspieler tun, um sich optimal auf eine Partie vorzubereiten. Das sind natürlich eine Gegnervorbereitung, also welche Eröffnungen werden gespielt beispielsweise. Gleichzeitig sind es aber auch Faktoren, dass ich in einem guten Zustand an die Partie gehe. Beispielsweise kann ich auch, also ich habe auch, ich bin als Dozent tätig und es gibt manche Studenten, die bereiten sich Monate auf eine Klausur vor und haben dann während der Klausur ein Blackout. Was dazu führt, dass sie vielleicht durchfallen oder nicht so gut die Arbeit schreiben können. Und das Gleiche, glaube ich, ist im Schach auch möglich. Also Personen können sich so gut vorbereiten, wie sie wollen, aber wenn sie dann beispielsweise zu wenig trinken oder mit einem gestressten Zustand ins Spiel gehen, hat es voraussichtlich negative Auswirkungen. Es konnte zum Beispiel auch gezeigt werden, dass je nachdem, wie stark der Gegenspieler, die Gegenspielerin ist, kann das Einfluss nehmen auf die eigene Wahrnehmung und die Spielstärke. Also wenn mir jemand gegenüber sitzt, von dem ich weiß, dass er sehr viel stärker ist, kann das zwei Auswirkungen haben. Es kann zum einen sein, jetzt strenge ich mich noch mal mehr an, oder es kann dazu führen, dass jemand sagt so, das gewinne ich auf gar keinen Fall. Und beides hat Einfluss. Und so Faktoren gibt es viele.
Ja.
Also
Wir sprechen übrigens nachher auch noch über eine App, die du entwickelst hast. Das nur so als kleiner Cliffhanger. Aber ich würde das gern schon nochmal vertiefen, was du über das, den mentalen Aspekt sagst. Also, oder auch den Aspekt des Bereitseins. Also zum Beispiel hört man von Matthias Blühbaum und Alexander Donschenko und Vincent Keimer auch immer, dass die so vor einer Partie spazieren gehen oder bei einem Turnier. Da denke ich auch immer, welcher normale junge Mann geht denn gern spazieren? Das ist ja todlangweilig, ne? Aber als Vorbereitung für einen Schachspieler wahrscheinlich genau das Richtige, um einen freien Kopf zu kriegen, ne? Das ist dann halt professionelle Vorbereitung, einfach spazieren gehen zum Beispiel.
absolut, ja. Also ich glaube, es geht darauf zurück, dass beispielsweise ein Spaziergang, viele berichten auch, dass sie sehr lange schlafen, teilweise bis unmittelbar vor der Partie. Also so eine reizarme Umgebung, die beruhigend wirkt und teilweise auch dann fokussierend aufs Spiel. Also viele berichten dann auch, dass sie keine Gespräche noch groß haben wollen und dass eine ausführliche Partievorbereitung wichtig ist. Gleichzeitig, wenn sie zu stark ist oder zu nah vor dem Spiel oder zu ausführlich vor dem Spiel, dass es teilweise auch Energie rauben kann sogar, hat auch eine Person berichtet, dass sie bei einer zu umfangreichen Vorbereitung eher kaputt ins Spiel gegangen ist. Und viele Spieler, also das ist auch so ein bisschen die Überschneidung, suchen sich extra eine reizarme Umgebung, in der sie nochmal runterkommen können, denn sie fokussieren, also sich fokussieren, konzentriert dann loslegen können. Also sie packen meistens abends schon ihr Brot, ihr Trinken, schlafen ausführlich, machen nichts mehr groß. Und das sind Prozesse, die sich wiederholen. Und die Annahme ist auch, wenn sich so etwas sehr stark häuft bei Profispieler, Profispielerinnen, könnte es vielleicht auch sinnvoll sein, das zu übernehmen, wenn man beispielsweise noch kein Profispieler ist. Und so gibt es sowohl Strategien vor der Partie als auch innerhalb einer Partie und auch nach der Partie. Also nach der Partie, dann spricht man von Post-Performance-Prozessen. Da geht es dann eher darum, wie reguliere ich mich beispielsweise? Wie erhalte ich beispielsweise den größten Lerneffekt von dem, was ich jetzt gerade getan habe? Also natürlich eine Partienachbereitung ist hier sehr wichtig. Gleichzeitig, wenn es in einem Turniersetting mehrere Spiele hintereinander gibt, ist es natürlich sehr wichtig, die Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Weil andernfalls hat die erste Partie sehr große Auswirkungen auf die zweite und im schlimmsten Fall negative natürlich. Und Spieler, die das gut können, sind, glaube ich, schon denen überlegen, die das nicht so gut schaffen.
Das
Und
habe ich
innerhalb der Partie.
letzt. Ja, sorry, wollte ich nicht unterbrechen, aber vor 2 Tagen habe ich den Harry Schark interviewt vom kulturellen Schachmagazin Karl und der hat genau das gesagt über Vincent Keimer, was glaube ich, dass er den Eindruck hat, dass Keimer sich ganz besonders gut von schlechten Performances sich erholt und sich davon nicht beeinflussen lässt fürs nächste Spiel. Also auch ein Zeichen von mentaler Stärke, ne?
Ja, ich meine, man beobachtet ja schon, dass die Profispieler dann sehr, sehr ruhig am Brett sitzen, natürlich auch teilweise emotionale Ausraster haben, die sich aber selten positiv auswirken, muss man auch sagen. Und eine hohe Emotionskontrolle, da sind sich auch viele einig, geht schon einher mit einer konsistenteren und stabileren Spielstärke. Also das ist auch, wie reagiert man denn auf einen Fehler, den man gemacht hat? In einem sehr, sehr hohen Niveau bedeutet, also geht es häufig einher mit einem Verlust oder dass sie einfach so gut rechnen können und es fertig spielen können, dass es dann verloren ist. Aber wenn wir jetzt nicht vom Profischach sprechen, dann ist da durchaus noch was drin. Also wenn die Spieler sich selber nicht so fertig machen, Könnte ich mir vorstellen, dass dann die ein oder andere Partie, die verloren geglaubt ist, doch noch dreht, also man drehen kann.
Ja, wir hatten gestern im Verein ein Blitzturnier und da war es tatsächlich so, dass ich davon profitiert habe, von der Emotion vom Gegner, weil der eine Figur eingestellt hatte. Ich konnte den Turm tauschen und dann war sein Turm, der eine andere Figur decken musste, den musste er verwenden, um den Turm zu nehmen und dann war die Figur frei. Ich hätte das nicht gesehen, wenn er nicht so vorher so irgendwie gemacht hätte. Ne?
Kann natürlich auch ein Hinweis sein.
Ja, das war absolut ein Hinweis. Ja. Okay. Du sagst, du hast Leute interviewt, du suchst aber noch Spieler, die du interviewen kannst, richtig? Oder?
Inzwischen habe ich genügend gefunden. Also meistens macht man das so, dass wenn eine inhaltliche Sättigung erreicht ist, dann, also wenn die gleichen Antworten immer wieder kommen, dass weitere Interviewpersonen vielleicht nicht noch mehr Erkenntnisse bringen. Ich habe beispielsweise bewusst Personen aus dem Verband gefragt, ich habe Trainer und Trainerinnen gefragt und ich habe Profispieler befragt, also teilweise auch Kaderspieler, um unterschiedliche Perspektiven dann auch also reinzubekommen. Also zum einen die Verbandsperspektive, um zu fragen, wie wir denn aktuell beispielsweise mentale Herausforderungen und mentale Performance unterstützt, systematisch. Und da ist das Bild aktuell so, dass es eben sehr, sehr wenig gibt. Es gibt vereinzelte Trainings oder vereinzelte Unterstützungsleistungen, aber das ist dann eher selbst organisiert zum Großteil von den Einzelspielenden. Und dann habe ich Trainer noch interviewt, um auch so eine Trainerperspektive einzunehmen. Also ich habe beispielsweise auch von der Jugendakademie dann Leute befragt, die dann auch, also um festzustellen, wie ist denn die Entwicklung über die Zeit? Also beobachtet man denn Altersunterschiede beispielsweise und dann auch Profispieler, Profispielerinnen, um zu schauen, welche schachspezifischen Routinen gibt es denn, die beispielsweise in der Theorie einfach noch nicht da sind, weil sich noch niemand so ausführlich mit den mentalen Routinen im Schach beschäftigt hat. Also gibt es denn neben die vielleicht übertragen werden können von anderen Sportarten, auch welche, die schachspezifisch sind und die vielleicht alle oder zumindest viele Profispieler, Profispielerinnen machen, um das nochmal rauszufinden. Und das zusammen ergibt ein sehr spannendes Bild. Und wir versuchen natürlich jetzt auch, das zur Verfügung zu stellen für den Breitensport, dass nicht nur einzelne Profispieler, Profispielerinnen davon profitieren können, sondern eigentlich so viele wie möglich. Weil ich glaube, wir trainieren sehr viel Eröffnung, sehr viele Taktik- und Strategiemotive, aber das Werkzeug, was wir verwenden, unseren eigenen Kopf, da schenken wir, glaube ich, relativ wenig Beachtung aktuell.
Ja, also es wäre auch eine Bitte von mir, wenn du sagst, zur Verfügung stellen, weil man hört ja immer wieder so von schachpsychologischen Arbeiten und kriegt dann am Ende überhaupt nicht mit, was kam denn da raus und so. Also wenn du da am Ende dann die Doktorarbeit hast und irgendwie, also die ganze Arbeit werde ich vermutlich nicht lesen, aber wenn du da Ergebnisse hast, eine Zusammenfassung oder so, dann würde ich die schon auch gern bei uns im Chess Tigers Blog oder auf dem Schachkicker veröffentlichen und so. Und wer sich dann noch näher interessiert, kann ja dann bei dir nachfragen, weil ich glaube, das ist schon für viele
Absolut.
interessant. Ja.
Absolut. Also wir haben auch verschiedene Kanäle inzwischen, die da auch interessiert sind. Wir haben beispielsweise mit dem Walter Redler, der ist ja auch der Schachbotschafter jetzt in Deutschland. Da haben wir einen sehr engen Draht dazu. Da haben wir auch den Schachbotschafterpreis erhalten, was uns natürlich auch freut für das Projekt. Und der teilt auch alles sehr, sehr fleißig. Also und wir sind da super dankbar, dass er das immer teilt. Und da haben wir auch schon gesagt, also ich glaube, die ganze Doktorarbeit wollen vielleicht nicht alle lesen, aber so die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst in der verdaulichen Art und Weise könnten schon sinnvoll sein für verschiedene Personen.
Ja.
Und da gibt es verschiedene Aspekte, die, glaube ich, interessant sein können. Also wir schauen uns zum einen an, welche Unterschiede gibt es denn zwischen den verschiedenen Kontexten. Also man kann ja unterscheiden zwischen Turniersituation, Präsenzsituation und Online-Situation. Dann kann man unterscheiden zwischen verschiedenen Zeitintervallen. Also manche spielen vorrangig vielleicht Blitz oder Bullet, also eher, das sind tendenziell dann eher Online-Spieler. Gleichzeitig gibt es aber auch klassische Partien. Also und die unterscheiden sich auch wesentlich, weil die Bedenkzeit einfach anders ist. Und so der Switch zwischen intuitivem Spielen und analytisches Denken verändert sich einfach je nach Zeit, wie viel man noch zur Verfügung hat. Und dann sind auch gewisse Dinge abhängig von der Spielstärke. Also Profispieler brauchen vermutlich andere Dinge, um besser zu werden als vielleicht Beginner. Also bei Beginner ist es natürlich wirklich sinnvoll, einfach vielleicht Eröffnung, Taktik, Strategie zu lernen. Aber wenn man mal in einer gewissen Klasse ist, dann kennt man sehr, sehr viele Eröffnungen. Man kann sehr gut rechnen, andernfalls wäre man da wahrscheinlich nicht. Und irgendwann, glaube ich, nimmt der Grenznutzen von so einem Training ab und das kann, glaube ich, ganz hilfreich sein, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Und für alle Aspekte können wir da auf jeden Fall was zur Verfügung stellen, würden es auch nach und nach machen. Und würde mich natürlich freuen, wenn es auch andere Personen gibt, die es interessant finden.
Ja, bevor wir zur App kommen, ich will nicht zwei Namen unerwähnt lassen, die aus meiner Sicht in Deutschland bei dem Thema mentales Training im Schach führend sind oder im Dachraum, muss man sagen. Das eine ist der Großmeister Rainer Buhmann, der mir auch Schachtraining gibt und sehr, sehr großen Wert auf mentales Training legt. Und der andere ist der IM Harald Schneider-Zinner aus Österreich, der auch beim Schachgeflüster-Podcast so eine Reihe gemacht hat, mentales Training im Schach. Ich weiß nicht, ob du schon Gelegenheit hattest, die anzuhören. Die ist auch sehr aufschlussreich. Hast du mit den beiden schon irgendwie Kontakt gehabt?
Noch nicht. Also von Österreich, die Ingrid Lauterbach hat es zwar weitergeleitet an die Verbände. Von Schweiz habe ich eine Rückmeldung bekommen, von Österreich leider noch nicht, aber wäre auf jeden Fall super spannend, sich da zusammenzutun. Also jetzt, da ich die Namen kenne, werde ich auch mal versuchen, die Person zu erreichen. Und ja, ist natürlich super spannend. Also
ja, der Harald ist sehr offen, der ist auch Präsident dieser Chess Sports Association, die machen auch immer Vorträge übers Schach und ich habe die E-Mail-Adresse, ich kann es dir im Nachhinein gerne weiterleiten. Ich glaube, der ist da sehr offen. Wie gesagt, hört ihr gerne mal diese Reihe Mentaltraining im Schach oder irgendwie so heißt sie an in dem Podcast. Also das ist so, und der hat ja auch sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich.
Ja, cool. Sehr gerne. Also ich freue mich immer über Personen, die da schon auch länger dabei sind. Und wie gesagt, die Schach-Community ist wirklich super offen und das macht es auch einfach charmant. Also ich glaube, viele, die eine Promotion schreiben, haben es deutlich schwieriger, weil die Community nicht so mitmacht. Aber beim Schach hat man das Problem, glaube ich, nicht. Und das ist echt toll.
Ja, das ist schön, ja. Wir sind neugierig und es ist schön zu hören, wenn du sagst, die Community unterstützt, ist eine Unterstützende. Absolut. Ja, prima. Wir haben noch einen zweiten Part, über den wir sprechen wollen. Du hast nämlich eine App gebaut oder ihr habt eine gebaut oder werdet eine bauen. Klär mich mal auf.
Also, ich habe mir gedacht, wenn ich die Doktorarbeit schon schreibe, dann wäre es doch ganz nett, weil mich mein Doktorvater auch auf die Frage vorbereitet hat, dass es bei der Verteidigung kommt, was nun? Also, was passiert mit der Doktorarbeit? Und ich arbeite hauptberuflich so in der Produktentwicklung als externer Berater. Und dann war es für mich so ein bisschen so ein No-Brainer zu sagen, okay, da könnte man doch auch ein Produkt zur Verfügung stellen, was den Breitensport erreicht, dass die Erkenntnisse nicht in irgendeiner Schublade landen von der Hochschule, sondern dass die auch wirklich genutzt werden können. Und wenn es wirklich um konkrete Anwendungen von verschiedenen Routinen geht, dann kann man die auch wirklich nutzen und vielleicht auch Artikel, die spannend wären, die den einen oder anderen vielleicht weiterbringen. Und wir haben jetzt eine Seite erstellt, wir haben sie ChessMind genannt, also Chess für Schach und Mind für Kopf. Und was wir versuchen zu erreichen, ist so eine wissenschaftlich fundierte, aber gleichzeitig auch personalisierte Auswertung, die aber direkt anwendbar ist und mit Trainingsmöglichkeiten verknüpft ist. Also man kann, ich weiß nicht, soll ich den Bildschirm teilen und mal was zeigen?
Teil ruhig gerne mal, ja. Ich habe schon 1000 Fragen, aber mach erst mal und zeig uns gerne was, wenn es was zu sehen gibt.
Kleinen Moment. So, ich teile ein Fenster. Kannst du meinen Bildschirm sehen?
Ja, ich kann ihn sehen. Ich muss ihn noch zur Bühne hinzufügen. So, jetzt sieht man.
Ah, sehr gut. Genau, das ist die Oberfläche. Also man sieht, es geht um mentale Performance im Schach. Wir haben das versucht, sehr prominent in die Mitte zu stellen. Gleichzeitig war uns wichtig, es ist natürlich im Rahmen der Doktorarbeit, bedeutet, wir versuchen das wissenschaftlich fundiert zu machen. Wenn es auch verschiedene, ich sag mal, kleine Abstriche gibt in der Wissenschaftlichkeit, bei der praktischen Umsetzung. Aber da kann ich gleich noch ein bisschen mehr erklären. Es geht darum, man kann kostenlose Analysen, also Analyse machen und man erhält dann verschiedene Fragen. In der Psychologie macht man das häufig so, dass es verschiedene Konstrukte, nennt man das also beispielsweise Konzentration oder Aufmerksamkeit, wäre ein Konstrukt. Und man erhält verschiedene Fragen zu den verschiedenen Konstrukten, die im Schach relevant sind und psychologischer Natur sind. Also das kann beispielsweise etwas sein wie Konzentrationsfähigkeiten, Aufmerksamkeitsfokus, Emotionskontrolle, davon hatten wir es schon. Gleichzeitig aber auch Selbstvertrauen, das wurde auch von vielen Personen geäußert, dass ein geringeres Selbstvertrauen sich negativ auswirken kann. Belastbarkeit unter Druck, auch abhängig von der Zeitauswahl. Und dann beispielsweise auch sozialer Druck, also Druck von Mitspielenden oder Unterstützung. Und was denke ich über den Gegenspieler, Gegenspielerin und so weiter. Also es gibt verschiedene Faktoren, wir haben davon insgesamt 12. Und der Fragebogen zielt dann darauf ab, wenn man hier auf die Analyse klickt, man macht wie eine Art mentale Standortbestimmung. Und das ist individualisiert. Also wir wollten nicht irgendwie alles generalisiert rausgeben, sondern je nachdem, welche Person da drauf kommt, erhält dann auch individuelles Feedback. Und wenn man hier die Analyse startet, dann kann man hier zunächst mal eingeben, wie hoch ist die Spielstärke. Wir haben ja vorhin auch gesagt, abhängig von der Spielstärke bekommt man verschiedene Dinge empfohlen, weil einfach unterschiedliche Sachen auch sinnvoll sind. Und es gibt dann auch den Spielkontext. Man kann hier online, man kann hier Präsenz oder auch Turnier auswählen und das vorrangige Zeitformat, was man spielt. Wenn man beispielsweise Blitz vorrangig spielt, wählt man Blitz aus. Und wenn man vorrangig klassisch spielt, dann wählt man klassisch aus. Mhm. Jetzt gibt es verschiedene Fragen. Also zunächst auch nochmal, mit welchen Problemen oder Herausforderungen hat man am meisten zu kämpfen und welche Ziele möchte man erreichen?
Aber bei mir ist gleich das Oberste. Ich mache Fehler nach guter Stellung.
Genau, dann wählen wir das gleich aus. viele sagen beispielsweise auch, Zeitdruck macht mich nervös und teilweise Emotionen beeinflussen, zum Beispiel meine Züge, kann man hier auswählen.
Ja, das auch, ja. Wer sagt das nicht?
Ja, ich meine, das berichten viele. Gleichzeitig geht so eine höhere Emotionsregulation mit einer konsistenteren Spielstärke einher. Also wenn einem das gelingt, wenn man das einübt, und das kann man, dann kann man das so ein bisschen konsistenter gestalten. Und jetzt gibt es gleichzeitig noch verschiedene Ziele, die man angeben kann. Also konstanter spielen beispielsweise wollen viele, weil viele sagen, an dem einen Tag spiele ich super, super gut und an dem anderen Tag verliere ich irgendwie die einfachste Partie.
Ja, aber das sind doch statistische Effekte oft, oder?
Also mitunter wahrscheinlich schon, aber zumindest mal den veränderbaren Teil würde ich versuchen zu verändern. Hm. Und jetzt gibt es verschiedene Dimensionen. Also normalerweise gibt es, es gibt für alle Dimensionen hier validierte Fragebögen, psychologische Fragebögen. Allerdings sind die teilweise sehr lange. Also das kann sein, dass sie teilweise 10 bis 30 Fragen haben pro Konstrukt. Und wenn wir jetzt 12 Konstrukte haben, dann wäre das beispielsweise ein Fragebogen von, weiß nicht, 100 bis 300 Fragen. Das ist natürlich nicht praktikabel. Und wir haben gesagt, da steigen uns alle aus. Deswegen haben wir uns jeweils die 3 Fragen ausgesucht, die schon hinreichend Orientierung geben, ob man da gut aufgestellt ist oder schlecht aufgestellt ist oder ob das ein Lernfeld ist beispielsweise. Und hier kann man sich dann durchklicken. Also wenn es um Entscheidungsruhe geht beispielsweise, auch in kritischen Situationen bleibe ich ruhig genug, um mehrere Optionen systematisch zu prüfen. Jetzt kann man sagen, stimme ich zu beispielsweise, also da bin ich gut drin. Oder ich treffe selten impulsive Züge, die ich kurz darauf bereue. Kann auch sein. Also manche sind auch quasi, man nennt es invertiert, also umgedreht, dass man nicht immer hier positiv angibt. Mhm. Und man kann hier verschiedene Dimensionen dann durchmachen. Ich würde jetzt mal ein bisschen durchklicken, weil es teilweise dann schon...
Ja, klar.
Es müssen zumindest so viele Fragen sein, dass man natürlich auch eine Auswertung machen kann. Ja. Also wenn man pro Dimension eine Frage stellen würde, wäre das schon nicht hinreichend
genug. Aber man bekommt dann am Ende eine Standortbestimmung. Das ist jetzt noch nicht ein, das ist jetzt noch kein Training oder sowas, ne? Sondern das ist genau. Nur so in sich bewusst machen. Oder würdest genau. Du das schon als Training bezeichnen?
Noch nicht, aber dazu kommen wir gleich. Ach. Und ich habe jetzt hier die Analyse mal durchgeklickt. Also dadurch, dass wir überall den Mittelwert angegeben haben, um jetzt schneller durchzukommen, um was zeigen zu können, ergibt sich hier ein Wert, der nah um die 50 ist, weil wir einfach die Mitte häufig eingegeben haben. Und was jetzt hier rauskommt, sind die 3 Dimensionen, die am schlechtesten bewertet sind. Beispielsweise in unserem Fall Konzentration, Aufmerksamkeitsfokus, Emotionskontrolle und Zeitdruckstabilität. Das waren die Dimensionen, die am schlechtesten bewertet waren. Und dann basierend nochmal auf Spielkontext, wir haben hier Turnier eingegeben, zeigt sich, dass Konzentration, Aufmerksamkeit, Emotionskontrolle, Zeitdruckstabilität aktuell ein größtes Entwicklungspotenzial bietet. Wir haben dann hier auch so eine Art mentales Profil, das ist ein Spinnendiagramm, Wenn man das richtig angegeben hätte, würde das natürlich nicht so rund aussehen, sondern hätte verschiedene Ausprägungen. Das würde dann zeigen, dass man in verschiedenen Dimensionen vielleicht stärker ist, in verschiedenen Optionen, Dimensionen, aber auch Lernfelder hat. Und man hat jetzt hier eine umfangreiche Darstellung. Man kann sich die auch nochmal ausführlich anzeigen lassen. Also beispielsweise, wenn wir auf Konzentration, Aufmerksamkeitsfokus gehen, da kann man hier sich mehr Details noch angeben lassen. Und wie sich die Fehler beispielsweise zeigen im Schach oder wie sich auch eine hohe Ausprägung auswirken kann. Und es gibt jetzt auch die Unterscheidung nochmal in vor der Partie, während der Partie, nach der Partie. Das sind die Post-Performance-Prozesse beispielsweise, die wir dann auch angesprochen haben. Und man hat hier auch einen erwarteten Trainingseffekt beispielsweise. Also wenn man die Dimension trainiert, dann können diese Effekte eintreten. Und hier haben wir auch immer noch die wissenschaftliche Grundlage, also basiert natürlich dann auf Studien. Manche Personen finden das vielleicht spannend, da nochmal tiefer reinzugehen. Die können dann da tiefer reingehen. Die Personen, die es nicht spannend finden, sondern nur interessiert sind an den Ergebnissen oder an Übungen, müssen es auch nicht tun. Und wir haben das für alle Dimensionen, also auch für Entscheidungsruhe beispielsweise, kann man sich umfangreich Zeit nehmen, um das Ganze sich anzuschauen. Und dann kann man auch hier nochmal bei Artikel sich verschiedene Dinge anzeigen lassen. Also es sind jetzt verschiedene Beiträge. Man kann das filtern nach den verschiedenen Dimensionen, beispielsweise Ermüdung und Regeneration, Emotionen und Druck beispielsweise oder auch nach dem Zeitpunkt und nach dem Kontext.
Das ist wie so ein Schachpsychologie-Lexikon so ein bisschen, ne? Oder
Schachblock. So oder könnte man es sagen, genau.
Ja, okay,
spannend. Hier kann man dann durchlesen, also was die verschiedenen Faktoren sind, die Kernpunkte, praktische Tipps, auch nochmal die wissenschaftliche Quelle. Und die eigentliche Magie passiert aber erst, wenn man sich quasi einloggt. Man kann jetzt hier einen Account erstellen, um seine Analyse zu speichern. Also wenn man die regelmäßig sich anschauen möchte, dann kann man den Account speichern. Und dann kann man das hier bei Statistiken auch wieder abrufen.
Also hier man bis dann hierher war auch alles kostenlos.
Genau, bis hierhin ist alles kostenlos. Man kann sich einen Account machen, man kann hier die Dimensionen einsehen und man kann dann schauen, was man verbessern möchte. Die Artikel kann man kostenlos ansehen. Auch hier beispielsweise bekommt man dann teilweise Artikel empfohlen, je nachdem, wie die Ausprägungen sind, die speziell auf die Dimension dann einzahlen, welche am schlechtesten bewertet sind. Weil die Annahme ist, wenn du diese Artikel liest, findest du vielleicht was du interessant findest, um deine Dimensionen zu verbessern. Und dann hast du auch schon angesprochen, die individualisierte Trainings. Also aktuell haben wir wie eine Art, also wir nennen das jetzt Early Access, also so ein früh, wir öffnen das quasi für 100 Personen erstmal. Wir haben sehr viele Testnutzer schon gehabt, also bis zu 20 Stück. Wir haben mit verschiedenen Personen, unter anderem auch Großmeister oder Personen vom Verband, das getestet. Wir haben wieder viele angepasst und inzwischen ist eine Version rausgekommen, von denen jetzt viele sagen, so sieht die schon mal ganz gut aus. Natürlich müssen wir jetzt Erfahrungen machen, wie die Personen das nutzen, was sie vielleicht gar nicht verwenden, was wir vielleicht glauben, dass es interessant wäre. Und genau, wir haben viele Iterationen jetzt noch gemacht, viele Dinge verbessert und sind auf verschiedene Funktionen gekommen. Zum einen haben viele berichtet, dass zwischen Turnieren beispielsweise, also in Turnieren, zwischen Partien, wie so eine Art Mini-Intervention oder so eine Soforthilfe ganz hilfreich wäre, weil ich komme aus einer Partie, die lief super schlecht und gleich steht die nächste an, aber ich bin so aufgewühlt, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Und jetzt kann man hier verschiedene Situationen auswählen, die unter anderem genannt wurden, beispielsweise vielleicht nach einem groben Fehler oder Nervosität vor der Partie beispielsweise, also ein hohes Stressniveau. Und jetzt bekommt man quasi eine Übung ausgegeben, hier zum Beispiel Boxbriefing, die einfach ja, in vielen Kontexten relativ bekannt ist, dass die zu einer gewissen Stressregulation führt, dass die durch bewusste Atemübungen man einfach sich besser regulieren kann. Und so gibt es viele Übungen, also wir haben jetzt inzwischen eine Datenbank von 250 Übungen hinten dran stehen, die je nach Thema dann quasi hervorgerufen werden können. Also das ist eine Funktion. Und man bekommt jetzt auch einen individualisierten Trainingsplan aufgestellt. Also auf Basis der schlechtesten Dimensionen, auf den drei schlechtesten Dimensionen, bekommt man einen 3 Wochen Trainingsplan.
Kurze Zwischenfrage, wenn du sagst, auf Basis der schlechtesten, also der Ansatz ist, die Schwächen zu verbessern, ne? Nicht die Stärken auszubauen. Das ist ja beim Schach selbst auch immer die Frage, worauf konzentriert man sich?
Genau, also wir haben die Möglichkeit sowohl als auch. Also Man kann der Empfehlung folgen. Die Empfehlung ist zunächst mal, wir fokussieren die Schwächen. Und gleichzeitig gibt es auch hier Programme. Und bei den Programmen kann man sich beispielsweise eine Dimension aussuchen. Beispielsweise, wir haben jetzt das verschieden benannt, zum Beispiel innere Festung für Emotionskontrolle. Heißt, dass man wirklich stabil ist gegen Frustration, emotionale Ausbrüche, um so eine konsistentere Spielstärke zu bekommen. Und jetzt kann man auch dieses Trainingsmodul starten und nicht den Empfehlungen folgen. Also es geht beides. Und hier siehst du auch, was dann enthalten ist. Eigene emotionale Trigger erkennen und benennen, frühzeitig Tilts stoppen, Frustration in konstruktive Energie umwandeln, emotionale Stabilität über ganze Turniere halten beispielsweise. Und die Übungen sind immer in einer gewissen Logik aufgebaut. Die Übungen beginnen immer mit einer Art von Bewusstseinsmachung. Also es sind teilweise Fragen. Wir können ja mal eine aufmachen.
Ja, die Übung jetzt selbst, wie die ist, interessiert mich schon. Weil bisher war es interessant, ne? Aber also sich zu analysieren. Aber die Frage ist, wie verbessert man sich da jetzt?
Absolut. Und wir haben jetzt hier, wir haben immer Zitate teilweise eingefügt von Großmeistern, die dann auf das jeweilige Thema einzahlen. Fanden wir ganz nett. Wir haben immer eine Vorbereitung, also was ist notwendig jetzt für die Vorbereitung, wie viel Zeit soll man einplanen. Teilweise gibt es auch Übungen, bei denen man dann nach dem Lesen ein Schachbrett benötigt oder eine Partie beispielsweise, um das aktiv einzuüben. Und das sind dann die Instruktionen, die man braucht. Was bringt dir die Übung? Emotionskontrolle ist die Kernkompetenz aller Spitzensportler. Ohne sie nützt das beste taktische Wissen nichts. Das ist so die Annahme. Und auch, was passiert vielleicht ohne Training? Also wenn man das nicht trainiert und das vielleicht eine schwächere Ausprägung ist, kann das natürlich dazu führen, dass man immer dieselben Muster zeigt und vielleicht emotional getriggert wird und dann nicht die Leistung bringen kann, die man aber bringen könnte. Und wenn man jetzt die Übung startet, also die Übungen folgen ja immer einer gewissen Logik. Wir fangen immer an mit einer Bewusstseinsmachung oder was sind die Auslöser in dem Fall? Und wir beginnen mit einer Selbsteinschätzung. Wie gut kannst du aktuell mit Herausforderungen im Bereich Emotionskontrolle umgehen? Von der Skala von 1 bis 10. Wenn du jetzt die Antwort geben müsstest, was würdest du sagen?
5.
Okay, 5 ist gerade eingeloggt. Also man könnte hier den Regler verschieben. Nehmen wir mal eine 5. Und jetzt geht es natürlich um konkrete Situationen. Häufig ist es so, dass wir konkrete Trigger haben, konkrete Auslöser, die uns dann nicht mehr so kontrolliert sein lassen. Wann hat dich beispielsweise zuletzt dein Emotion am Brett überwältigt? Das kann sein Ärger, es kann Frustration sein, es kann Angst oder Euphorie sein. Angst vor dem Gegner beispielsweise, Euphorie vom letzten Spiel und man spielt vielleicht zu beschwingt. Also hier kann man dann die Situation beschreiben.
In Worten das, quasi.
Genau, in Worten. Man muss natürlich jetzt erstmal überlegen, was sind denn wirklich die Auslöser? Manche sind sich den Auslösern auch gar nicht bewusst. Also wir versuchen erstmal bewusst zu machen, was vielleicht momentan unbewusst oder unklar ist. Im Anschluss haben wir dann auch verschiedene körperliche Signale. Häufig zeigt sich Emotion auf verschiedene Weise. Beispielsweise gibt es, man knirscht beispielsweise mit den Zehen oder man verspürt eine innere Unruhe oder ganz andere Symptome noch. Und häufig gibt es auch gewisse Gedanken oder Dinge, die wir zu uns selbst sagen. Das kann von bis vieles sein. Ich habe schon vieles gehört. Und dann haben wir noch, was wir jetzt Triggermuster erkennen nennen. Also das dient alles dem Bewusstsein erstmal und der Erkenntnis letztendlich. Und wenn wir überall eine Antwort ausgegeben haben, die Übung ist natürlich jetzt erst fertig, wenn man alles angegeben hat. Und dann würde man weiterkommen zur nächsten Übung. Und die Übungen sind immer so aufgebaut, dass zunächst eine Bewusstseinsphase erfolgt und dann gibt es Routinen, die Profispieler anwenden. Und man versucht dann, die Routinen, die Profispieler anwenden und auch gezeigt wurden, dass sie wirksam sind, einzuüben. Und das kann in verschiedenen Dimensionen verschiedene Dinge sein und teilweise auch aus anderen Sportarten. Und dann gibt es noch
Michael Jordan, der Basketballer, was hat der zum Beispiel jetzt für eine Übung oder für eine Routine?
Müsste ich tatsächlich nachschauen. Inzwischen haben wir über 250 Übungen, dass ich nicht bei jeder genau weiß, was dahinter steckt, aber wir haben auch von verschiedenen Sportarten Dinge übernommen. Weil letztendlich auch hier, Basketball beispielsweise, gibt es auch von einem Freiwurf oder so verschiedene Situationen, die eine Person unter Stress setzen können per se. Ja.
Und die Idee ist, dass das übertragbar ist. Und dann hat man verschiedene Übungen hier. Also wir haben jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, die alle darauf einzahlen, eine höhere Emotionskontrolle zu haben. Es gibt pro Dimension aber ungefähr 20 Übungen, glaube ich. Und auch wenn man das einmal durchgemacht hat, heißt es nicht, dass man jetzt alle Übungen kennt, sondern man könnte das nochmal machen mit nochmal neuen Übungen beispielsweise. Mhm. Und wenn man dann auf andere Dimensionen sich fokussiert, dann hätte man natürlich auch nochmal andere Übungen. Und dadurch, dass wir viele Dimensionen haben, kann man hier sehr, sehr viele Übungen machen.
Ja, Wahnsinn. Genau.
Und die Übersicht, also nochmal vielleicht zu dem Punkt, also was man empfehlen bekommt, sind die Dimensionen, auf denen man momentan am schlechtesten ist. Und dann bekommt man wie so eine Art 3 Wochen Trainingsplan vorgegeben. Man sieht hier auch den Fortschritt beispielsweise. Man bekommt nochmal Artikel ausgegeben, die für die individuelle Situation, je nachdem, was man eingegeben hat, welchen Kontext man spielt, welche Spielstärke man hat, welche Zeitauswahl man hat und welche Dimensionen am schlechtesten sind, bekommt man hier Artikel ausgegeben, die sinnvoll wären für die Eingabe, die man gemacht hat. Und das sind bisher so die Funktionen, was wir momentan, woran wir noch arbeiten, ist, dass man im Profil beispielsweise auch das LeadChess-Konto noch verbinden kann und das Chess.com-Konto verbinden kann. Das kann man dann auch einbinden. Dann sieht man hier die ganzen Partien, die vergangenen, und kann mit denen eigentlich dann auch schon so ein bisschen analysieren. Und so ist der aktuelle Stand. Also wir haben jetzt verschiedene Modelle auch, weil wir haben auch teilweise auch mit dem Verband gesprochen und eben auch gesagt, sie würden das teilweise auch gern den Spieler und Spielerinnen zur Verfügung stellen. Und wir haben jetzt auch mit beispielsweise einem Sportprofessor gesprochen, der zufällig auch dann Präsident bei einem anderen Verband ist. Und der hat auch gesagt, ja, wieso macht ihr das nur im Schach? Also es wird auch bei anderen Sportarten genauso interessant. Mhm. Und da arbeiten wir jetzt mit einer Hochschule zusammen und da wird es wahrscheinlich viele Bachelor- und Master-Studenten, Studentinnen geben, die versuchen jetzt das Modell so ein bisschen zu erweitern und so die wissenschaftliche Basis nochmal ein bisschen breiter aufzustellen. Also es wird auf jeden Fall was sein, woran wir kontinuierlich arbeiten. Das ist jetzt nichts, was wir einmal erstellt haben und das stillsteht, sondern woran wir kontinuierlich arbeiten. Und es ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum wir 100 Personen erstmal draufschalten wollen, weil die Personen bekommen dann nach 3 bis 5 Tagen zum Beispiel eine Mail, welche Dinge gibt es denn auf der Plattform noch nicht, was ihr euch aber wünschen würdet? Oder was funktioniert denn gut, was funktioniert schlecht? Um so immer wieder Anpassungen vorzunehmen, dass das halt noch einen größeren Mehrwert erzeugt. Das ist so ein bisschen die Idee. Und eine Version haben wir auch, also wir bieten beispielsweise auch die Möglichkeit, aktuell kostet das 9 Euro und es gibt auch die Möglichkeit von Vereinen, dass man wie so eine Art Gruppenrabatt dann nochmal hat, wenn man zum Beispiel als Verein sagt, wir wollen 10 Lizenzen, dann ist das nochmal günstiger. Und dadurch, dass manche auch schon auf uns zugekommen sind und gesagt haben, gibt es denn auch eine individuelle Betreuung neben der Plattform, dass wir, also ich bin ja auch Psychologe und dann bieten wir auch quasi eine 1:1 Session an, einmal pro Monat. Das ist dann nochmal ein anderes Abo, was man nutzen kann. Also auf Basis von den verschiedenen Dimensionen, im Speziellen vielleicht für eine Turniervorbereitung beispielsweise, kann man das auch machen. Also das sind jetzt momentan die Angebote, von denen wir glauben, dass sie hilfreich sein könnten.
Die 9 Euro sind die pro Monat? Oder genau, war das? Die sind pro Monat. Okay. Ja, weil sonst hätte ich gesagt, das ist ja wirklich ein Schnäppchen. Aber okay, du sollst ja auch kontinuierlich damit arbeiten dann, ne? Und hast ja auch dann was von einer langfristigen Nutzung insofern.
Ja, genau. Wir haben uns auch überlegt, wenn man jetzt beispielsweise ein Großmeistertraining bezahlt oder weiß nicht, andere Lizenzen oder so kauft, da ist man da super schnell. Und so kostet es jetzt mal 2 bis 3 Kaffee, um das mal zu testen.
Ja.
Und wir glauben, dass das zumindest ein fairer Preis ist.
Ja, absolut. Okay. Du sagst die ganze Zeit wir. Also ich kenne jetzt dich. Hast du da noch andere Jungs oder Mädels, die da hinter der App noch stecken?
Mhm, genau. Also ich bin derjenige, der die Doktorarbeit aktuell schreibt. Und ein Schulfreund von mir, der ist zufällig ein sehr begnadeter Softwareentwickler. Und der ist quasi das Genie hinter der Plattform. Also ich arbeite ja mit der Doktorarbeit die wissenschaftlichen Konzepte aus, die Trainingsmodule, die dahinter stecken, die verschiedenen Kontextfaktoren, spreche mit sehr, sehr vielen Leuten und er baut quasi die App so zusammen, dass es dann auch alles zusammenpasst, dass alles funktioniert. Ist ja auch wichtig, dass das Ganze nicht abstürzt und dass wir da in sehr kurzen Anpassungen, Iterationen eben die Sachen verbessern können. Und genau, wir sind zu zweit und arbeiten da kontinuierlich dran, dass das noch besser wird aktuell.
Was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, kennst du diese Chess Monitor App? Sagt dir die was?
Sagt mir jetzt aktuell nichts, ne?
Weil das ist eine App, die auch ein Deutscher entwickelt hat. Und Anish Giri, der Weltklasse-Spieler, der macht jetzt auch Werbung dafür. Und der hat sich das sogar fördern lassen vom Bundeswirtschaftsministerium, glaube ich. Und das ist so eine Statistik-App. Da, das ist so ähnlich wie bei chess.com, wenn du in deine Insights reingehst, aber noch ein bisschen ausdifferenzierter. Und weil du sagtest, man kann seinen Leadchess und seinen chess.com-Account verbinden. Das hat der auch gemacht. Und der hat natürlich mehr so den Fokus auf, ja, mit welchen Eröffnungen bin ich gut oder in welcher Partiephase mache ich viele Einsteller oder sowas. Aber mehr so der sachliche Teil. Aber wenn das kombiniert wäre in einer App, das wäre nochmal richtig, richtig geil, ne? Aber gut, ja, sind wahrscheinlich unterschiedliche Ansätze. Er geht mehr so in Richtung Sportpsychologie und er geht mehr so in Richtung Schachstatistik.
Ja, ich meine, wir hatten ja auch vorher schon per E-Mail Kontakt. Du hast auch gemeint, dass es inzwischen sehr, sehr viele neue Applikationen einfach gibt. Und
ja, absolut.
Ich habe mir die auch alle angesehen und ich glaube, viele gehen so in die Richtung, wie kann man KI vielleicht dafür verwenden, um noch bessere Analysen zu machen, um vielleicht noch ein individualisierteres Spielerprofil zu erstellen. Aber ich glaube, zumindest was wir jetzt mit so einem sportpsychologischen Konzept angehen, gibt es, glaube ich, so noch nicht und grenzt dich auch sehr stark ab von dem, was es bisher gibt. Also wir haben auch bewusst darauf verzichtet, jetzt irgendwelche Analysen auf Basis von Partien da einzubauen, weil dafür gibt es einfach schon sehr, sehr viel und sehr gute Anwendungen und da würden wir nicht drankommen. Wir haben zwar die Möglichkeit, es einzubinden, aber der Fokus ist definitiv was anderes und wir glauben, dass es sehr gut ergänzend einfach trainierbar ist zu den Dingen, die es jetzt schon da gibt und auch super Trainer gibt es ja auch. Also.
Wer ist jetzt die Zielgruppe? Also sind es können ja im Prinzip auch Schachprofis also besonders davon profitieren, aber würdest du es jetzt auch so dem reinen Amateur oder Hobbyspieler auch empfehlen? Also wer profitiert am meisten?
Ja, wir haben verschiedene Gespräche geführt und das ist auch eine sehr spannende Frage. Der aktuelle Stand der Erkenntnis ist der, dass es auf verschiedenen Spielstärken ambitionierte Spieler gibt. Und die sehen es auch ein, zu investieren in Trainingszeit beispielsweise. Die wollen neue Eröffnungen lernen, die wollen neue Taktikmotive lernen. Und auch Profispieler, die sind da so oder so stetig dran. Es gibt aber auch Personen, und wir sind beispielsweise auch in viele regionale Schachclubs gegangen, die gesagt haben, inzwischen, mir macht Schachspielen Spaß, aber inzwischen möchte ich mir nicht nochmal die nächste Eröffnung ansehen und nicht das nächste Motiv und nochmal Schachaufgaben machen. So, ich will einfach nur spielen und das macht mir Spaß.
Ja.
Ich glaube, die Personen erreichen wir dadurch nicht. Ich glaube, es sind schon Personen, die gibt es auch wirklich in jeder Spielstärke, ambitioniert sind, sich zu verbessern und lernen wollen. Und vielleicht auch Spieler, die jetzt schon viel versucht haben und trotz noch einer Eröffnung, die sie sich draufgepackt haben, vielleicht nicht besser werden oder aktuell so ein Plateau haben. Ich glaube, für die Spieler ist es auf jeden Fall was sehr Interessantes, um mal so ein bisschen das eigene Profil darzustellen, neue Trainingsansätze zu bekommen, die individualisierten Übungen zu machen. Ich würde jetzt mal auch behaupten, also eher der geringere Anteil an den Schachspielern und Schachspielerinnen hat sich mit dem Thema beschäftigt. Und obwohl es eigentlich ein Denksport ist, bei dem natürlich so mentale Faktoren eine riesige Rolle spielen. Also ja, ich glaube vor allem ambitionierte Spieler, aber auf allen Spielstärken.
Okay,
und die Unterscheidung zwischen so einer 1-zu-1-Begleitung, das sind dann sehr ambitionierte Profispieler, glaube ich, und vielleicht vor einem Turnier. Und für viele ist vielleicht auch einfach spannend, die Analyse zu machen, weil es ist relativ schnell gemacht. Die Analyse ist ja sogar kostenlos und wenn man dann noch ein bisschen weitergehen will, dann zahlt man aktuell 9 Euro für die Trainingspläne, die kann man durchmachen, man kann monatlich kündigen. Es gibt auch eine Geld-Zurück-Garantie, weil wir gesagt haben, also wir glauben, dass es Wert erzeugt und das kann jeder testen und wenn die Person das Gefühl hat, es bringt nicht den Mehrwert, dann bekommt sie das Geld auch zurück. Also das ist auch völlig fein.
Ja. Ja, wie du sagst, ist schon ein Paradox eigentlich, ne, dass man in einem Mentalsport, in einem Denksport, das Thema Mentaltraining. Wobei, also ich habe auch durchaus Sympathie für die Leute, die du gerade genannt hast, die sagen, ach, ich will mich diesem Stress, sich immer verbessern müssen, gar nicht aussetzen. Ja, also es geht immer um Verbesserung, Verbesserung. Jetzt genießt doch mal das Spielen. Ja, also.
Absolut. Absolut. Also ich habe vollstes Verständnis für die Personen. Sie waren auch total sympathisch und sie waren ja auch ehrlich und offen und das hilft uns natürlich. Also wir wollen da jetzt nicht mit Zangen irgendwie versuchen, alle abzuholen und ja, also ja. War total legitim, das auch zu sagen.
Hast du mit Jana Schneider auch gesprochen? Ich habe nämlich von der auf Instagram einen Post gesehen. Die macht auch eine Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, ob es Doktorarbeit ist oder Bachelor oder Master zum Thema Schachpsychologie. Ja, ich blende hier mal ein. Die sucht, glaube ich, hier sogar noch nach, nach Teilnehmern, ne?
Masterarbeit. Genau, es ist die Masterarbeit. Ich habe mit ihr gesprochen und sie freut sich über Teilnehmer und Teilnehmerinnen, also gerne unterstützen. Wir haben auch zu dem Thema gesprochen. Es war natürlich super spannend. Zum einen sind es so starke Spielerinnen, mit ihr zu sprechen und gleichzeitig natürlich noch eine angehende Psychologin, weil sie nochmal natürlich so ein bisschen ein anderes Verständnis mitbringt in die ganzen Konstrukte. Es war, ich sag mal, bei vielen Personen habe ich dann versucht, natürlich so ein bisschen weiter auszuholen, um das ein bisschen erklärbar zu machen. Das war bei ihr dann weniger notwendig, ja, weil sie so einen besseren Bezug hatte. Und das war aber total spannend. Also das Gespräch war auch super, super gut. Wir haben uns gut unterhalten und genau, also gerne unterstützen. Es hilft auf jeden Fall auch nochmal weiter. Ich glaube, sie beleuchtet so ein bisschen einen anderen Aspekt, aber nicht weniger spannend.
Ja, welche Einflüsse die Beschäftigung mit dem Hobby Schach auf Berufstätige und deren Arbeit hat, das ist so das Thema. Also wer da helfen will, ich lese gerade mal vor für die, die es als Podcast hören, jana.schneider@stud-mail.uni-würzburg.de. Da kann man sich melden und kriegt dann den Link für die Teilnahme an der Studie bis 15.03. Und du suchst ja niemanden mehr, ne? Das heißt, du suchst jetzt eigentlich nur noch Kunden.
Also ich mache im Nachgang zu jetzt den ganzen Interviews nochmal eine quantitative Studie, also eine Umfrage, eine größere. Und dafür suche ich tatsächlich Personen. Also die Umfrage wird wahrscheinlich in wenigen Wochen nochmal rausgehen. Das ist so der letzte Teil der Doktorarbeit. Um nochmal eher so Hypothesen zu prüfen. Und dafür suche ich dann wieder Personen. Und je mehr, desto besser. Es ist immer hilfreich, eine größere Stichprobe zu haben, weil dann kann man andere Analysen machen. Man kann zum Beispiel unterscheiden, je nach Spielstärke gibt es da andere Dinge. Man kann so ein bisschen explorieren da noch vorgehen. Aber aktuell habe ich noch keinen Link zum Teilen, würde mich aber nochmal in kurzer Zeit melden, wenn es soweit ist.
Mach das, genau. Oder hast du eine E-Mail-Adresse, wo man dich erreichen kann, irgendwie eine öffentlich zugängliche, oder magst du die lieber nicht?
Ja, ich würde mich bei Zeit nochmal melden. Also ich denke, über die verschiedenen Kanäle sind wir da aktuell, wie gesagt, bei der ersten Umfrage haben wir da bis zu 300, also es haben 600 Personen auf den Link geklickt, das haben leider nicht alle, aber das ist auch völlig normal, nicht zum Ende durchgemacht. Das waren dann ungefähr 300 bis 400. Und wenn wir die Zahl erreichen, dann ist das total fein. Und
ja. Genau. Ich blende hier die Homepage nochmal ein. Also ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben für die Podcast-Hörer, chess-mind.de. Chess-Mind übrigens, der Name, habt ihr den irgendwie gesichert? Weil es gibt auch eine Chess-Mind-App von diesem Großmeister, der dieses Buch geschrieben hat über Bauernstrukturen. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Maurizio Flores Rios, genau.
Genau, also ich kenne die Seite. Ich glaube, es ist entweder, also ist auf jeden Fall Chessmind zusammengeschrieben und dann glaube ich .com oder
.ai.
.ai, genau. Ist ja auch wie so ein bisschen, sieht aus wie Duolingo, glaube ich. So ein bisschen mit so einem Vogel auch, der einen so durchleitet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Idee ist jetzt dadurch, dass wir zunehmend mehr Gespräche führen und beispielsweise auch im Volleyballbereich oder im Golfbereich beispielsweise wurden wir jetzt auch schon angesprochen, ob wir das Ganze nicht übertragen wollen auf andere Sportarten.
Ja, okay, das ist jetzt gerade so ein bisschen Chessmind nennen, ne? Da muss es irgendwie einen anderen Namen geben.
Genau, wir haben jetzt schon überlegt, ob wir dann danach eben, also die Domains sind schon gesichert, deswegen kann man es vielleicht schon sagen, dass wir einfach golf-mind.de daraus machen. Letztendlich, das System ist übertragbar. Natürlich gibt es andere Dimensionen, die relevant sind beim Golf als beim Schach. Gleichzeitig gibt es aber auch Faktoren, die sehr ähnlich sind. Und wir müssten die Analyse beispielsweise anpassen. Wir müssten natürlich auch die Trainings anpassen. Wir müssten die Artikel teilweise anpassen. Aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten. Und das ist so ein bisschen die Idee. Also dadurch, dass wir jetzt angesprochen wurden und auch teilweise von Verbänden, die da großes Interesse haben, die da auch Spiele ausstatten wollen, sind wir da momentan sehr euphorisch. Und auch mit vielen Personen, mit denen wir jetzt für ChessMind wiederum gesprochen haben, da haben wir auch sehr, sehr großen Zuspruch bekommen. Also sowohl vom Verbandsseite, von Großmeistern teilweise, von einzelnen Personen. Und die kritischen Meinungen, die wir hatten quasi am Anfang, war wertvolles Feedback, um das jetzt so zu verbessern, dass es noch mehr Wert stiftet.
Also. Ja. Und ich sehe gerade, du hast da oben ist so ein Deutsch-Button, das heißt, das Ganze gibt es auch auf Englisch. Kann man ja im Prinzip auch internationalisieren, oder?
So ist es. Also inzwischen haben wir es auch auf Englisch umgestellt, weil auch beispielsweise wir die Rückmeldung vom Schweizer Verband bekommen haben, dass da viele Leute auch englischsprachig sind. Und das Gleiche ist auch auf Englisch verfügbar. Und wir haben jetzt auch, was auch gängig ist, wenn einem das Dunkel nicht gefällt, kann man hier so eine helle Version beispielsweise machen. Also da gibt es so verschiedene Spielereien, die man machen kann. Man kann sich auch das Ganze hier sehr stark individualisieren noch.
Cool. Ja, sehr schön. Ich muss zugeben, am Anfang, ich war auch sehr skeptisch, gerade mit Verweis darauf, was es alles sonst in den letzten Monaten oder wenigen letzten Jahren an Chess-Apps gegeben hat. Chess Hero, Lemon Chess, Chess Line, Chess Book, Chessboard Magic, Lotus Chess, Chess Raps, Around Chess, Chess Ever App, Chessiverse und Chess Mint. Und das alles ja noch gegen den Wettbewerb von chess.com und LeadChess, ne? Also da denkt man sich, das kann ja eigentlich nicht gut gehen, wenn man sich so einem Wettbewerb ausgesetzt ist. Aber du hast mich schon ein bisschen davon überzeugt, noch nicht 100%, muss ich zugeben, aber doch zu großen Teilen, dass es halt was anderes ist, ne? Was eben einen ganz speziellen Teil des Schachtrainings abdeckt, den andere nicht abdecken.
Ja, das freut mich zu hören. Also das war ja auch so der E-Mail-Kontakt. Die Hoffnung war, dass man dich überzeugt bekommt. Vielleicht kannst du ja mal einen Account machen, ein bisschen was testen. Vielleicht findest du ja noch mehr Gefallen dran.
Ja, in Ordnung. Ja, ich bin auch einer der Spieler, der immer schwankt. Eigentlich möchte ich schon, nee, ich möchte besser sein, ich möchte aber nicht besser werden. Ne? Ich wäre gerne ein besserer Spieler, aber wenn es dann darum geht, wirklich diszipliniert zu trainieren, dann scheitert es sehr oft bei mir, wobei ich ja jetzt hier mir einen Trainer geholt habe und den Schachpanda und mit dem hin und wieder trainiere immerhin. Und Montagabends im Verein machen wir auch immer ein hervorragendes Training durch unseren Trainer. Also ja, schauen wir mal. Vielleicht verbunden mit deiner App wird noch was draus. Mit Blick auf die Uhr, wir haben mal wieder eine Stunde über Schach gequatscht, ohne dass es auch nur annähernd zu viel oder langweilig wurde und schon wieder das Gefühl, man könnte noch weiterreden. Hast du noch was, wo du sagst, das willst du noch loswerden, das ist noch ein Aspekt, der noch gar nicht beleuchtet ist?
Also was uns sehr freuen würde, ist, wenn die App natürlich mal aufgemacht wird, wenn da mal ein bisschen durchgeschaut wird und jedes Feedback ist wirklich hilfreich, um die App nochmal ein bisschen besser zu einer sehr, sehr guten Anwendung, die einfach einen hohen Wert bietet, zu machen. Und ja, je mehr Feedback wir bekommen, desto besser. Also ich glaube, der Zeitinvest ist auch relativ gering. Ich meine, man muss 5 bis 10 Minuten investieren seiner Zeit, um mal so eine persönliche Analyse zu bekommen und kann sehr aufschlussreich sein, wenn es da Fragen gibt. Es gibt auch eine verlinkte E-Mail-Adresse, da kann man sich jederzeit melden. Und wenn es da Fragen gibt, auch zur Forschung, dann auch. Ich bemühe mich auf jeden Fall, das so einfach wie möglich zu teilen, wenn die Forschung denn mal ein Ende gefunden hat. Würde mich freuen, wenn in der nächsten Umfrage wieder zahlreiche Personen mitmachen. Und ansonsten freuen wir uns über jeden, der das mal testet und zahlreiches Feedback. Und danke auch nochmal für die Einladung. War total spannend und ich bin auch überrascht, dass jetzt schon 60 Minuten vorbei sind.
Ja, also sehr, sehr gerne. Hat mir wirklich Spaß gemacht. War sehr aufschlussreich. Letzte technische Nachfrage. Du hast von der App gesprochen. Ich sehe jetzt hier die browserbasierte Seite chess-mind.de. Gibt es denn dazu noch eine klassische App im App Store oder sowas? Oder ist...
Also aktuell sind wir noch auf dem Browser unterwegs. Es gibt die App zwar, sie ist noch nicht frei zugänglich, aber wir sind da dran. Aber sie ist auf jeden Fall auch mobile optimiert. Also egal mit welchem Endgerät man die nutzt, ist es auf jeden Fall optimiert. Heißt, die funktioniert genauso gut auf dem Handy, die wird genauso gut dargestellt auf dem Tablet oder auf dem Laptop, auf dem Rechner. Man kann die mit jedem Endgerät verwenden. Und wir sind dran, müssen allerdings auch so ein bisschen die Nutzung und die Nachfrage abwarten. Ich weiß nicht, ob der Bedarf so hoch ist oder ob viele Personen mit der
Wenn
Browser-Anwendung
es
zufrieden sind.
mobil gut dargestellt ist, braucht man das vermutlich nicht, ja.
Aber genau
Okay.
für so Feedback wären wir super dankbar. Wenn jetzt 10 Leute sagen, sie hätten gerne eine App dazu, dann wäre das kein Problem.
Okay, prima. Ja, sehr gut, Yannick. Ich drücke dir alle Daumen. Sehr interessantes Projekt, was du da hast. Vielleicht denkst du auch mal nach, das dir irgendwie fördern zu lassen, so wie der Kollege von Jazz
Ja.
Monitor. Das ist vielleicht auch noch eine gute
Darauf
Idee.
wurden
Ich
wir auch
würde.
schon hingewiesen von dem
Ja.
Sportprofessor, da wollen wir
Ja.
auf jeden Fall mal nachfragen.
Ja, genau. Dann wünsche ich dir natürlich ganz viele wertvollen Verbesserungshinweise und dass das am Ende möglicherweise auch wirtschaftlichen Erfolg wird und dass du vielen Spielern damit helfen kannst. Und ja, ich denke auch, das wird für viele interessant sein. Lass gerne von dir hören. Wir bleiben in Kontakt. Und dann machen wir hier, glaube ich, einen Knopf dran, würde ich sagen, ne?
Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Michael.
Gerne. Und an euch da draußen auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.